ihre Regeln, ihre selbstgemalten Fahnen, ihre Fangesänge. Ist das vielleicht so der letzte Ort, wo man ein Kind sein kann? Bevor ich ans SZ-Magazin herangetreten bin, war ich schon bei zwei anderen Redaktionen mit der Themenidee. Die erste Redaktion war direkt eine Absage. Die andere hat gesagt, 400 Euro können wir dir anbieten. Hat dann aber irgendwie gesagt, nee, es steckt mehr für mich da drin. Ich bleib dran. Heldenreise, Dramaturgie, Spannungsaufbau, Metaebene. Ich kann da nicht eine Dramaturgie reinbauen. Natürlich wäre es eine coole Wandlung des Hauptprotagonisten zu sagen, ein Junge wird in der Schule gemobbt, ohne Freunde, und jetzt auf der Tribüne eines Dorfsportplatzes wird er zum gefeierten Helden. Wow, coole Wandlung, aber es stimmt halt de facto nicht.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Reporter Insights. Ich bin Paul Weinheimer und bin Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule in Reutlingen und habe heute Henrik Rampe zu Gast. Er schreibt als freier Journalist beispielsweise für die Zeit, die Süddeutsche und den Stern. Einer seiner Texte im Magazin der Süddeutschen Zeitung, der sticht für mich besonders heraus. Und er ist auch gerade für den Reporterpreis nominiert und trägt den schönen Titel Süßkurve. Darin geht's um eine Gruppe von Fußballfans, Ultras um genau zu sein. Da denkt man erstmal an so wilde Typen mit riesigen Choreos, die andere Fans verprügeln und am besten noch die Polizei. Aber die Ultras in Henriks Text sind gerade mal so 12, 13, 14 Jahre alt. Kinder also. Und die sind mit Herz und Seele dabei, den VfR Garching zu unterstützen. Das ist so ein Provinzclub in der Nähe von München. Und Henrik nimmt den Leser mit in diese sehr ungewöhnliche Welt der Ultragruppe. Also viel Spaß heute. Hallo Henrik, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hi Paul, grüß dich.
Also ich oute mich direkt mal jetzt am Anfang als jemand, der nicht wirklich Ahnung von Fußball hat, aber genau darum wird es heute gehen. Und vielleicht fangen wir da mal an. Du hast einen spannenden Titel gewählt für deine Geschichte, die Süßkurve. Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass es ein Wortspiel ist. Vielleicht kannst du das einfach mal erklären.
Ja, es ist ein Wortspiel, das insbesondere FC Bayern-Fans schnell erkennen werden. Und zwar gibt es beim FC Bayern die Südkurve, in denen die hartgesottenen Fans stehen und ihre Mannschaft anfeuern. Und die kleinen Jungs, die die Hauptprotagonisten, die Hauptfiguren der Geschichte sind, haben auch ihre eigene Fankurve gegründet. Und die heißt dann Süßkurve, weil es auch sehr kleine Jungs sind, so an der Schwelle zur Pubertät, 12, 13 Jahre. Genau, ist das so eine kleine Anlehnung.
Genau, und besonders an deiner Geschichte ist ja eigentlich der Verein, auch um den es geht, und natürlich auch die Fans, wie du gerade schon gesagt hast, die ja auch deine Protagonisten sind. Und ich glaube, so in Deutschland gibt es ja irgendwie über 20.000 Fußballvereine, habe ich gelesen. Und das heißt, eigentlich wird überall gekickt, also wirklich vom Dorfacker bis in Bundesliga-Stadien. Und genauso viele Ultragruppen gibt es auch. Das sind, genau, kann man glaube ich so sagen, so die Ultra-Fans dieser Fußballvereine. Das heißt, es gibt ein riesiges Angebot. Wie bist du da auf die Geschichte der Kinder-Ultras gestoßen? Oder vielleicht kannst du auch nochmal kurz sagen, was diesen Ultra-Verein, den du dir angeguckt hast, ausmacht.
Ich bin beim VfR Garching gelandet. Das ist erstmal ein Vorort von München. Ein Verein, der nichts mit Allianz Arena, Hochglanzfußball zu tun hat, sondern in der fünften Liga damals rumgedümpelt ist, im Abstiegskampf. Also alles andere als Glamour, mehr der beschriebene Acker. Und die hatten auch Zeit ihres Lebens nie Fußball-Ultras, sondern eher so klassisch der Meckerrentner, der dazukommt und irgendwie Familie schaut ein bisschen zu. Genau. Bis eben vor, das ist jetzt so anderthalb Jahre her, sich Kids gedacht haben, boah, wir unterstützen die. Kann ich nachher nochmal sagen, warum die Kinder das so machen, weil es ja schon irgendwie spannend ist. Man kann ja alles mit seiner Freizeit anfangen, wenn man irgendwie in dem Alter ist. Und die haben gesagt, okay, wir suchen uns da einen Verein aus, der ist nicht sonderlich erfolgreich, aber es ist unserer Verein. Und auf die Geschichte gestoßen bin über Instagram, weil der Verein selber angefangen hat, die Kids zu vermarkten und gesehen habe, das kommt irgendwie an, Fußball, Trommeln, Kinder, genau, und da gab es unzählige Videos und auf eins dieser Videos bin ich irgendwann mal in meinem Feed gestoßen und habe gedacht, okay, krass, die sind einfach sehr jung für Fußball-Ultras und nehmen das aber sehr ernst, was sie da tun am Spielfeldrand. Das hat mich fasziniert und dann habe ich mich mal auf den Weg gemacht und bin eines Sonntags einfach mal vorbeigefahren.
Genau, du hast sie quasi an einem Tag, an einem Spiel begleitet, oder das ist auf jeden Fall die Handlungsebene deiner Geschichte. warst wahrscheinlich länger da oder hast sie öfter getroffen?
Genau, ich war insgesamt, meine ich, bei 4 Heimspielen. Und über das letzte Spiel geht dann auch der Text. Also ich war relativ gut vorbereitet, was die Abläufe angeht. Die Kids kannten mich, ich kannte die Kids. Ich wusste ungefähr, was passiert. Ich wusste natürlich nicht, wie das Spiel ausgeht und was im Detail passiert. Also ich war schon länger da, ich kannte den Ort, ich kannte den Trainer, hatte schon mit der Mannschaft gesprochen. Und das war quasi so das Finale der Recherche, das über 90 Minuten anhand von einem Spiel zu erzählen.
Genau, vielleicht kommen wir dazu gleich nochmal. Man merkt auf jeden Fall, dass du den Kindern nahe gekommen bist. Da würde ich aber nochmal später drauf kommen. Erstmal würde ich vielleicht auf die Frage eingehen, die du selbst schon aufgeworfen hast, nämlich wieso sind die Fans von einem Verein, der quasi in der 5. Liga spielt und dabei ist abzusteigen? Also was haben die da für eine Motivation?
Ich habe die Kinder auch sehr, sehr oft gefragt und ich habe auch eine Antwort bekommen. Das ist dann so die simple Antwort. Also es gab einen der Ultra-Kids, der hat da mal gespielt in der Jugendmannschaft und dann war ein entscheidendes Spiel am Saisonende und da kursierte so in der Jugendmannschaft, hey, wollen wir nicht mal hingehen und die unterstützen? Hat der Nächste gesagt, hey, ich habe auch eine Trommel, das ist Ferdi, der Vorsänger der jetzigen Gruppe. Und er hat gesagt, ja, okay, dann bin ich auch dabei. Ferdi hat ansonsten mit Fußball erstmal nichts zu tun, er spielt nicht Fußball, er weiß nichts über Garching in dem Moment. Und das war dann so eine Idee von, ja, okay, wenn wir nichts vorhaben, dann gucken wir da einmal vorbei, wer auch immer da spielt, gegen wen die auch spielen. So jugendliche, kindliche Neugierde. Das ist so, glaube ich, die kurze Antwort. Mir ist dann aber aufgefallen, dass diese Frage, warum macht ihr das eigentlich, was bezweckt ihr damit, wo wollt ihr hin, was passiert mal, wenn ihr groß seid und fürs Studium die Stadt verlasst, wird es euch dann noch als Ultragruppe geben? Das ist natürlich eine sehr erwachsene Frage. Wenn man die Kids fragt, dann sagen die, wir machen das, weil es Spaß macht. Deswegen sind wir dabei und wir machen das, solange es uns Spaß macht und wir genießen diesen Moment und das ist einfach cool, deswegen sind wir da.
Ist ja eigentlich auch schön, so eine kindliche Naivität, wobei das irgendwie so abwertend, finde ich, hat einfach was sehr Schönes. Das ist vielleicht auch was, wo wir uns alle wieder ein bisschen eine Scheibe abschneiden können. Und es führt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ich habe mich nämlich so gefragt, wie ist das, Kinder als Protagonisten zu haben? Das ist ja schon eine Besonderheit. Wie hast du das so wahrgenommen oder gab es da eine bestimmte Herausforderung bei?
Ich fand's super spannend. Es ist ein Alter, wo ich keinen Bezug habe. Ich habe zwar Geschwister, aber die sind mittlerweile auch alle über 20. Ich habe selbst keine eigenen Kinder. Und am Anfang, glaube ich, habe ich auch noch den Fehler gemacht, mich so ein bisschen nicht anzubiedern, aber zumindest irgendwie so sehr simple Fragen zu stellen und irgendwie mich da so ganz vorsichtig ranzutasten. Und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, okay, das sind Fußball-Ultras. Die wollen so sein, wie Fußball-Ultras sind. Und dann haben wir auch über Sachen geredet wie, okay, DFL, Investoreneinstieg, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr eine Choreografie von Borussia Dortmund, vom FC Bayern München? Das waren so Themen. Dann ist mir aufgefallen, okay, das nächste Thema, was sie beschäftigt, ist irgendwie ein Vokabeltest in Latein, 6. Klasse, 7. Klasse. Das waren so die zwei Welten. Auf der einen Seite Leute, die sich unfassbar gut mit Fußball und Fußballkultur auskennen. Auf der anderen Seite noch Leute, die irgendwie so eine Ritterburg im Kinderzimmer stehen haben. So zwischen den Welten sich zu bewegen, war auf jeden Fall sehr spannend und auch herausfordernd, ja.
Glaube ich sofort. Du hast ja vorher schon anklingen lassen, dass du eben nicht nur bei einem Spiel warst, sondern bei mehreren Spielen. Und die Kids eben dadurch auch gut kennengelernt hast. Und das merkt man. Also in deinem Text sind viele Details, die auffallen, die ich sehr schön fand. Das fängt an, ja, bei so schönen Beobachtungen, dass sie irgendwie den Trainer fragen, ob sie Böller zünden dürfen, also so Pyrotechnik. Oder dass sie auch schon die Mädchen auf dem Schulhof gefragt haben, ob nicht irgendwer von denen mit will zu den Spielen. Oder zum Beispiel einen ganz bestimmten Tee, den einer der Ultras immer vor dem Spiel trinkt. Ich glaube, es war Earl Grey, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
Es ist Earl Grey nach dem Spiel, weil die Stimme dann so strapaziert und heiser ist.
Nach dem Spiel, so rum. Da habe ich mich so gefragt, solche Details, die lassen ja einen Text leben. Ob du da ein bestimmtes System hast, also ist jetzt schon eher eine handwerkliche Frage, ob du ein bestimmtes System hast, solche Sachen zu erfragen oder ob sich das einfach aus dem Gespräch ergibt?
Es sind am Ende sehr lange Gespräche. Also zum Beispiel dieses Earl Grey Detail, das ist entstanden. Da war ich dann auch zu Hause bei Ferdi, dem Vorsänger. Da haben wir über alles Mögliche geredet. Dann frage ich so, okay, wer darf eigentlich mitmachen? So, das ist ja dann so eine Abgrenzungsfrage. Okay, wie definiert ihr euch eigentlich selber? Was sind eure Regeln? Aus der Parallelklasse sind Leute dabei. Okay, aber irgendwie wenige Mädels, wie kommt das? Habt ihr die gefragt? Dürfen die nicht dabei sein? Wollen die nicht dabei sein? War eben die Antwort, okay, wir fragen und jeder darf dabei sein, aber bisher so ist noch niemand von den Mädels dabei gewesen. Dann die Frage, okay, wenn man so viel schreit, macht sich das bemerkbar? Ja, macht sich bemerkbar. Okay, was kann man dagegen tun? Es ist dann immer so ein Vorfühlen, in die eine Richtung mal gehen und fragen, okay, hast du da irgendwie eine Strategie? Und manchmal kommt natürlich auch eine Antwort so, nee, ist nicht spannend, ich mache dann das und das, wie du dir denken kannst. Und mit Earl Grey, klar, das war irgendwie so ein Detail, was ich dann schon spannend fand. Und dann habe ich immer weiter gebohrt und so. Also ich glaube, allein dieses Gespräch, das war eigentlich ein ganzer Tag nur zu Hause. Und im Text selbst ist das ja ein Absatz von vielleicht 1000, 1500 Zeichen. Fahren, malen und irgendwie zu Hause sein mit den Eltern. Das ist am Ende eine sehr, sehr lange Aufzeichnung von mehreren Stunden Tonspur. Und davon sind vielleicht zwei Sachen spannend und die sind dann noch im Text.
Und dann destillierst du das quasi.
Ja, exakt.
Hattest du, während du sozusagen mit denen gesprochen hast, also was mich auch interessiert hat, war, hast du so ein bisschen die Sprache von den Kindern, ist das mit in dein Schreiben eingeflossen? Hatten die teilweise noch eine kindliche Sprache?
Ja, ich glaube schon, dass es so Zitate gibt wie, wir sind jetzt Ultras und weil Ultras das so machen, machen wir das so? Also einfach dieses gerade raus, ohne viel Nachdenken und irgendwie, okay, Metaebene, höherer Sinn und so. Wenn die Kids sagen, wir machen das, weil Ultras das so machen und wir sind jetzt Ultras, Punkt, dann ist das genauso als Satz gefallen und fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt rein. Ich glaube, ein anderes Zitat, an das ich mich erinnere, ist so, wir sagen nicht, die spielen scheiße und wir kommen nicht wieder, wir kommen einfach immer so. Das ist so unsere Auffassung davon, wie wir uns verstehen und dass wir einfach zu der Mannschaft stehen. Also diese sehr simplen Sätze, so, die ja vom Gedankengang gar nicht simpel sind, sondern einfach zeigen, wie sie ticken, das war mir schon wichtig, dass das irgendwie jetzt auch als Zitat reinkommt. Das ist deren Sprache, genau.
Habe ich auf jeden Fall auch gefühlt. Also da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich finde, genau das sind die Sachen, die einen auch so ein bisschen zurückkicken in die eigene Jugend. Weil irgendwie sagt der Text auch viel darüber aus, wie es ist, Kind zu sein. So eine ganz bestimmte Stimmung, die ich auf jeden Fall auch gut kenne. Du hast ja gerade schon gesagt, genau, es gab letztendlich viel mehr Material. Gab es Szenen oder vielleicht auch sogar einen Handlungsstrang, den du rausgenommen hast? Und wenn ja, wieso?
Gut, ich habe über den Aufbau mir natürlich viele Gedanken gemacht und dann den simpelsten Weg gewählt. Einfach zu sagen, von der ersten bis zur letzten Minute das Fußballspiel gibt mir den Rahmen vor. Ich war aber auch mit den Kids, mit den Ultras beim Profispiel, vierte Liga, FC Bayern 2, die sind ja teilweise Bayern-Fans und habe mir einfach da angeschaut, weil die stehen auch da in der Fankurve, was ja irgendwie auch interessant ist, also sie sind Fans von einem ganz, ganz kleinen Verein, Dorffußball. Auf der anderen Seite lehnen sie ja den Profifußball gar nicht ab, sondern finden den auch cool. Nur bei einem kleinen Verein können sie halt ihr Ding machen und irgendwie was aufziehen, während sie, und deswegen fand ich diesen Ort zwar spannend, er spielt ja überhaupt keine Rolle dann im Text, bei diesen FC Bayern Amateuren, die eine Fanszene auch haben, wo sie sich irgendwie hinten einreihen müssen, allein von ihrer Körpergröße halt wirklich dann irgendwie so verdeckt sind, eben so lernen Ultras zu sein, aber eben nicht irgendwie die Wortführer sind, nicht die Trommler, nicht ein Megafon haben, wie bei Garching eben. Also das fand ich als Setting super, super spannend, habe aber gemerkt, okay, wenn ich die Struktur habe, 90 Minuten, Garching, Fußballspiel, dann führt mich das in eine komplett andere Welt und ehrlicherweise zu weit weg. Aber es war interessant, sie in diesem Kosmos zu beobachten, wo sie dann definitiv noch mehr Kids sind, viel schüchterner vielleicht auch auftreten. Genau, das war so eine Sequenz, wo ich gesagt habe, zum Kennenlernen top, um es dem Leser irgendwie zu vermitteln, verwirrend, lass ich raus.
Ja, verständlich. Ist halt auch immer, finde ich, gerade so zum Lesen, ist es schön, in so einem kleineren Mikrokosmos zu sein. Mhm. Haben die dann da Kontakt zu anderen Ultragruppen gehabt? Also wenn du sozusagen mit denen bei Bayern warst?
Ja, also sie sagen, dass sie da so ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und eben weil sie so oft gefilmt werden, bei Garching und der Instagram-Kanal jetzt auch schon irgendwie so an die 30.000 Follower hat, werden sie auch erkannt. Also das ist dann ja auch ein netter Effekt, dass Leute irgendwie sagen, ah, ihr seid doch die Garchinger Kindel, ich kenne euch doch, ich folge euch. Genau, und da haben sie so ein Standing gehabt, was andere Kids natürlich irgendwie nicht haben. Also es hat so zwei Seiten gehabt, habe ich immer gemerkt. Es gibt Leute, auch auf dem Schulhof schon, die sich drüber lustig machen und sagen, ah, hahaha, ihr unterstützt irgendwie den Fünfligisten, ich arme euch jetzt nach, klatsch, klatsch und so. Und andere, die irgendwie gesagt haben, wow, ihr macht das echt professionell, ihr werdet mal irgendwie große Ultras. Und auch in den Kommentaren sieht man das. Es gibt Leute, die schreiben irgendwie Garchinger Müllbrut, auch damit müssen die Kids irgendwie umgehen. Auf der anderen Seite schreiben da Leute, ich feiere euch, der Typ hat mal höher getrommelt, ich sehe da Potenzial. Also es geht so in beide Richtungen. Und das ist ja auch irgendwie spannend, damit umzugehen, weil das so, klar, gerade in dem Alter, man nutzt Social Media selbstverständlich schon, aber ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass da auch Gegenwind kommen kann.
Ist irgendwie cool, dass die eine eigene Fangruppe dann haben. Wie viele Follower haben die bei Instagram?
Der Verein selbst müsste so 25.000 haben. Und der Fan-Account der Ultras, das müsste ich nachgucken, aber es müssten auch so mehrere hundert sein.
Krass, okay. Ja, dann haben sie ja wirklich schon einen gewissen Berühmtheitsstatus erreicht.
Ja, kann man so sagen, ja.
Wir lernen ja in der Journalistenschule, und das kennst du wahrscheinlich auch, immer eine Geschichte muss einen Konflikt haben, weil das wichtig für die Dramaturgie ist und dafür, dass eine Geschichte zieht. Und dieser Konflikt ist jetzt sozusagen bei der Süßkurve nicht wirklich ausgeprägt. Und da wollte ich dich fragen, hast du darüber nachgedacht? Denkst du, jede gute Geschichte braucht einen Konflikt? Und wenn nicht, was kann sonst durch einen Text ziehen?
Also nachgedacht habe ich auf jeden Fall. Es ist eigentlich so lange her, dass ich dann gerade auch eine Journalistenschule verlassen habe und alles irgendwie noch präsent war. Heldenreise, Dramaturgie, Spannungsaufbau, Metaebene. Ich finde auch, das sind alles gute Handreichungen. Ich saß dann nur vor diesem beschriebenen Haufen an Material, Beobachtungen, Spielsequenzen und habe gemerkt, okay, also ich kann irgendwie diese Geschichte erzählen und es gibt auch einzelne Punkte, eben dieses, wie umgehen, wenn andere das nicht cool finden, was die Kids machen und eben Garchinger Müllbrot schreiben. Und das kommt auf jeden Fall rein, auch dieses irgendwie, okay, loslösen vom Elternhaus, wie umgehen mit Pyrotechnik zünden, wenn es ja irgendwie eine Faszination hat, aber der Trainer das irgendwie richtig dumm findet, weil es dafür auch Strafzahlungen vom Verband gibt. Also diese Mini-Konflikte sind irgendwie in der Erzählung drin, aber ich würde immer sagen, dass diese Form ja die Kids vorgeben, so. Und ich kann da nicht eine Dramaturgie reinbauen. Natürlich wäre es eine coole Wandlung des Hauptprotagonisten zu sagen, ein Junge wird in der Schule gemobbt, ohne Freunde, und jetzt auf der Tribüne eines Dorfsportplatzes wird er zum gefeierten Helden. Wow, coole Wandlung, aber es stimmt halt de facto nicht. Genauso wäre es irgendwie cool zu sagen, Metaebene, ein Junge trommelt gegen die durchkommerzialisierte Fußballmillionärswelt an. Stimmt aber auch nicht. Also er ist ja FC Bayern-Fan, ist da, wie gesagt, zu den Spielen auch schon gewesen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann einfach sehr nah rangehen, ranzoomen an diese Welt der Kinder und diese Konflikte aufzeigen, diese Themen. Es gibt auch einen Ultra, der kommt einfach nicht an diesem besagten Spieltag. Und auch das wird ja zur Diskussion und ist dann in dem Moment natürlich der größte Konflikt, den man sich vorstellen kann in so einer Gruppe. So, alle sollten kommen, wichtiges Spiel, und einer ist einfach nicht da. Und wenn es irgendwie Konfirmationsunterricht wäre, dann könnten sie es ja verstehen, aber irgendwie hat auch kein gutes Argument, nicht zu kommen. Und so, das sind, glaube ich, so die Konflikte, die einen so ein bisschen durch eine Geschichte tragen und irgendwie so sagen, okay, wie ticken die eigentlich? Aber es ist nicht so Metaebene, Kinder gegen den Kommerz und so weiter. Es ist so eine, ich glaube auch immer, wenn ich erzähle, okay, was ist das für eine Geschichte, würde ich nicht sagen, es ist eine Fußballgeschichte, sondern eine Coming-of-Age-Geschichte. Wie ticken Kinder an der Schwelle zur Pubertät? Warum haben sie das gegründet und nicht einen Detektivclub? Was ist anders? Wie reagiert die Umwelt auf diese Kinder in ihrem Mikrokosmos? Warum ist das vielleicht so der letzte Ort, wo man Kind sein kann? Zumindest habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Kinder das selbst so empfinden. So ihre Regeln, ihre selbstgemalten Fahnen, ihre Fangesänge. Grenzen austesten war auch so ein Thema. Darf man scheiß Schiri sagen, so aus der Emotion heraus? Sagen doch andere Ultras auch, kann man doch mal so reinschreien. Darf man irgendwie so einen Erzfeind haben? Auch dagegen singen sie ja so an. Aber was ist dann nicht mehr erlaubt? Was ist irgendwie nicht mehr cool? Und wer ist so das Korrektiv? Streiten dann die Eltern rein? Oder würde der Trainer der Mannschaft irgendwie sagen, okay, Ultras, ihr habt jetzt Stadionverbot? Also das sind, glaube ich, so die kleinen Schauplätze, an denen Konflikte ausgetragen werden. Immer mal wieder reingestreut.
Für mich hat das voll gut funktioniert. Du hast ja gerade auch schon den Begriff Metaebene reingeschmissen. Auch so ein Begriff der Journalistenschule, würde ich behaupten. Manche sagen genau Metaebene, manche sagen Mythos, also genau so ein Oberthema. Manchmal sind das auch so menschliche Urthemen wie Liebe, Tod, Betrug. Und da würdest du sagen, bei dir, es ist eine Geschichte des Erwachsenwerdens, eine Geschichte über Kindheit und auch so das Austarieren davon, was Kindheit ist und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und vielleicht auch so ein bisschen Lebensgefühl.
Also kann ich nicht besser zusammenfassen. So Selbstentfaltung, seine eigenen Leidenschaften entdecken, gemeinsam was aufziehen in einer Welt, in der, wie gesagt, ja viele Orte schon von Erwachsenen besetzt sind. Auch die Fankurven von großen Fußballvereinen sind schon besetzt. Da gibt's einfach Leute, die schon Fahnen gemalt haben und Lieder singen. Dann haben sie sich so ihre eigene Nische gesucht. Und warum das funktioniert, und ich glaube, darüber geht eigentlich die Geschichte, ja.
Ich kann auf jeden Fall sagen, bei mir hat das gut funktioniert, obwohl ich kein Fußballfan bin und auch nie wirklich war. Ich habe halt in meiner Jugend viel Fußball gezockt und hatte da immer viel Spaß dran. Und mich hat das trotzdem total abgeholt, weil ich habe mich sehr in meine eigene Kindheit zurückversetzt gefühlt. Genau auch wegen diesem Gruppengefühl, was da aufkommt. Du hast gerade schon so gesagt, an einer Stelle streiten sie dann so ein bisschen darüber, ob es in Ordnung ist, dass der dass der eine Ultra jetzt nicht zum Antrommeln erschienen ist, wann das in Ordnung ist und wann nicht. Also ich fand gerade so diese kleinen Freundschaften, die dadurch entstehen und auch irgendwie dieses, ja, einfach mal so in die Welt hineinlaufen. Das hat der Text für mich sehr schön transportiert und deswegen funktioniert er, finde ich, auch wirklich gut, weil wir alle irgendwie eine Kindheit haben, an die wir uns gerne zurückerinnern oder hoffentlich gerne zurückerinnern.
Die Hürde.
Es gab ehrlicherweise auch wenige Texte, an denen ich mich orientieren konnte. Wenn man mal so durch Zeitungen und Magazine blättert, so oft werden gar nicht Geschichten aus Sicht der Kinder und Heranwachsenden geschrieben oder sich richtig nah so einer Peer Group genähert. Den einzigen Text, den ich noch im Hinterkopf hatte, ist Die Kinder vom Sonnendeck, eine super Reportage von Göslem Eser. Die ist jetzt so ein Jahr alt und da begleitet sie Kinder aus Neukölln. Ist ein ganz anderes Milieu. Die Kinder fahren dann irgendwie nach Polen und kaufen sich dort irgendwie Feuerwerk und beleidigen Schaffner und so. Das ist natürlich ein viel, viel rauer Umfeld und sie ist viel länger dabei geblieben als ich jetzt mit den Garchinger Kindl. Aber es war auch irgendwie so ein ganz nah rangehen an diese Kinder, sich irgendwie in dem Fall natürlich noch schwieriger, also sie erfährt ja gar nicht die Namen der Kinder, aber auch sie will einfach wissen, warum seid ihr so, wie ihr seid, was beschäftigt euch, was sind irgendwie eure Wünsche, was sind eure Träume und so. Das war ein Text, den ich auch nochmal vor der Recherche gelesen hatte. Wie gesagt, ganz anderes Thema, ganz andere Umgebung, aber es war zumindest, wenn wir über Handwerk reden, auch so die Schwierigkeit, wie bin ich so Teil dieser Geschichte, ohne mich als Reporter anzubiedern, wie wahre ich da so eine Distanz, aber wie, ja, unterbreche ich auch nicht einen Fluss durch 1000 Meter Ebene und notiere noch eine Statistik über Jugendkriminalität und so weiter. Ich glaube, das hätte dann so einen Lesefluss einfach so verbaut und zerstückelt. Genau, also das war so ein bisschen eine Inspiration zumindest.
Der Rausschmeißer.
Genau, Henrik, du hast ja lange Zeit auch frei gearbeitet. Gerade bist du ja bei der Zeit. Der Text ist aber entstanden, als du noch frei warst. Und mich würde interessieren, wie schafft man das, auch als freier Autor solche großen Recherchen zu machen? Also du hast ja gesagt, du warst auf 4 Terminen, das ist ja schon irgendwie Zeit, die ins Land streicht. Und auch so ein Schreib- und Redigaturprozess ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz unzeitintensiv, wenn man es fürs SZ-Magazin macht. Hast du da einen Tipp, wie man das macht als Freier?
Einen Tipp habe ich nicht. Ich kann sagen, dass es auch in dem Fall sehr, sehr zäh war. Bevor ich ans SZ-Magazin herangetreten bin, war ich schon bei 2 anderen Redaktionen mit der Themenidee. Hab gesagt, hey, ich habe das bei Instagram entdeckt. Ich glaube, irgendwie die Kinder sind spannend. Ich habe sie bisher nur einmal gesehen, aber ich glaube irgendwie, spannendes Alter könnte was sein. Die erste Redaktion hat gesagt, nee, passt irgendwie nicht zu unserer Ausrichtung, war direkt eine Absage. Die andere Redaktion, auch ein großes Medienhaus hier in Hamburg, hat gesagt, 400 Euro können wir dir anbieten, so ein kurzer Text. Da war ich dann auch kurz in der Versuchung zu sagen, ja, okay, so ich stecke ja schon so halb drin und warum nicht? Bin ja selber auch Fußballfan, schreibe ich auf. Hab dann aber irgendwie gesagt, nee, es steckt mehr für mich da drin. Also für 400 Euro war ich einmal da, dann muss ich eigentlich jetzt anfangen aufzuschreiben. Und ganz schnell das so als Social-Media-Phänomen, aha, da gibt's so ein paar Kinder, die machen was Lustiges. Ganz genau habe ich es auch nicht verstanden, warum sie es machen, war ja auch nur kurz da. Aber hab gesagt, nee, es lohnt sich dran zu bleiben so. Und musste dann noch relativ lange warten, bis das SZ-Magazin in der Pitchrunde gesagt hat, okay, go for it, mach das. Und schon in der Zeit des Schwebeprozesses bin ich noch zu den Heimspielen gegangen und habe mit den Kids immer wieder kommuniziert. Ich kann nicht versprechen, dass daraus ein Text wird, aber ich interessiere mich wirklich dafür so. Und ich bleib dran. Und ich glaube, so das ist das, was ich mitgenommen habe. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ja, oft ist es einfach extrem schwer für mich als freien Autor dann zu verstehen, warum Redaktionen sagen so, nee, wir sehen da gar nichts drin, wir sagen dir ab. Und andere sagen so, okay, wir machen es richtig groß. Wir können uns auch vorstellen, das als Cover-Story zu machen. Das ist, glaube ich, für viele eine Blackbox. Und ich glaube, wenn man selber vertraut und sagt, okay, da steckt richtig viel drin, dann lohnt es sich, nicht aufzugeben.
Ist es aber trotzdem so, dass du die größeren Texte dann manchmal so ein bisschen querfinanzierst? Sprich, dass du sozusagen auch andere Texte hast, wo du weißt, okay, das ist jetzt eine safe und schnelle Nummer und damit kann ich mir vielleicht auch mal eine große Reportage erlauben, wo ich nicht so weiß, wie zeitintensiv sie wird und ob das mit dem Geld so hinhaut.
Ja, absolut. Also das war eine Geschichte, wo ich ja auch nicht wusste, wie lange sie geht, wie viel Arbeit dann noch Redigaturprozesse sind und so weiter. Und es gibt einfach Geschichten, die kann man schneller aufschreiben, damit kann man planen, auch finanziell planen. Und die geben einem so die Sicherheit, die finanzielle Absicherung für so ja, große, schöne, spannende Geschichten, die sich, wenn man dann, sollte man nie tun, mal runterrechnet, was habe ich dafür bekommen, auf dem Stundenlohn, auf dem Tagessatz, leider sehr, sehr unterirdisch sind. Auch diese Geschichte gehört dazu.
Am Ende kann man aber sagen, es hat sich gelohnt. Du bist dafür sogar für einen Reporterpreis nominiert. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Vielen Dank.
Und ja, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr Spaß gemacht.
Ja, bitte, bitte. Auch mir hat es großen Spaß gemacht, lieber Paul.
Also Henrik, bis bald.
Jo, bis bald.
Das war Henrik Rampe mit seinem Text Süßkurve. Ich fand besonders spannend, dass der Text sich ohne einen großen Konflikt trägt. Und das hat Henrik selbst, finde ich, auch schön erklärt. Es geht eben darum, ein Gefühl zu vermitteln und die Leute in eine Welt reinzuholen, die sie nicht kennen. Und das funktioniert natürlich auch wegen den ungewöhnlichen Protagonisten. Man sieht die Welt dann am Ende eben doch zu selten durch die Augen von Kindern. Ich fand außerdem Henriks Schlussstatement schön, nämlich dass man auch als junger und freier Autor eine große und gute Titelgeschichte schreiben kann. Dazu gehört aber eben auch, dass man seine eigene Geschichte im Zweifelsfall verteidigen muss. Damit sind wir am Ende von dieser Folge angekommen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da. Das hilft uns, gefunden zu werden und Feedback könnt ihr uns gerne über unsere Instagram-Seite schreiben. Auch darüber freuen wir uns. Tschüss und bis bald.